wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden heute nach Mittel- und Osteuropa schauen, in diese große, bunte Region, die wir mal als Balkan bezeichnen, mal als slawische Länder, mal als ehemalige Sowjetunion. Diese Region ist eigentlich so divers, in sich so vielfältig und unterschiedlich, dass sich eigentlich jede verallgemeinernde Aussage verbietet. Aber eines haben Länder wie Ungarn, Polen, die Ukraine oder auch Albanien gemeinsam. Hier in Westeuropa erschöpft sich das Wissen über die Kultur und die Menschen dort im besten Fall auf Stereotype, manchmal auch auf Ressentiments. Warum eigentlich? Warum sprechen wir so viel über Viktor Orban, die PIS-Partei in Polen und den Konflikt in Weißrussland und glauben so viel über diese Länder zu wissen, während persönliche Begegnungen und Reisen in die Region eher selten sind? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Jörg Scheller.
Freue mich, da zu sein.
Herr Scheller, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
Mein Name ist bereits gefallen. Ich bin Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und ständiger Gastprofessor an der Kunsthochschule in Poznan in Polen und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Osteuropa, unterrichte dort, wie gesagt, publiziere darüber. Und in meinem sonstigen Leben bin ich noch Musiker, bin aber auch Fitnesstrainer. Also es gibt auch da eine gewisse Diversität in der Biografie.
In der Tat, das klingt spannend. Und heute sind Sie hier, um mit uns über den westeuropäischen Blick auf die Nachbarn im Osten zu sprechen, beziehungsweise ja auf die blinden Flecken in diesem Blick. Wie sehr schadet uns eigentlich diese Distanz bei eigentlich ja gleichzeitig geografischer Nähe?
Ja, das ist etwas, was mir seit vielen Jahren aufgefallen ist, dass es eine große Unkenntnis gibt der Geschichten, der besonderen Verhältnisse in Osteuropa, ausgerechnet in Deutschland, das ja sehr nahe liegt. Mhm. Und also ich fasse jetzt immer Mittelosteuropa und Osteuropa zusammen. Also ich würde auch Polen, Tschechien mit dazu rechnen. Sie haben es bereits angesprochen. Man fliegt gerne mal, wenn man es sich leisten kann, zum Shopping nach New York oder geht in eine Galerie in London. Man macht das eher selten in Litauen beispielsweise. Mhm. Man fährt eher selten in die Republik Moldau. Mhm. Also das sind tatsächlich blinde Flecke, solange man nicht familiäre oder geschäftliche Verbindungen hat. Und was mich an Osteuropa so interessiert, ist, dass es sich um eine Region handelt, die unser Denken in Schwarz-Weiß und Entweder-Oder Kategorien herausfordert. Das machen wir heute wieder sehr stark. Wir sortieren, wir kategorisieren sehr rigoros, beispielsweise in den reichen globalen Norden und den armen globalen Süden. Oder wir unterscheiden zwischen den privilegierten Weißen und den nicht privilegierten Nicht-Weißen. Und diese komfortablen Kategorien, die kollabieren einig, wenn wir uns diese hybriden und sehr komplexen Räume in Osteuropa anschauen. Mhm. Also Regionen, die seit Jahrhunderten durch all das gekennzeichnet sind, was wir heute so in der Globalisierungsforschung, aber auch in den Postcolonial Studies in den Fokus rücken. Also Multiethnizität, sich ständig verschiebende Grenzen. Sprachvielfalt, wechselnde Zugehörigkeiten, Migration, Vertreibung, Kolonisierung, all das finden wir eigentlich direkt vor unserer Haustür in Räumen, die wir aber normalerweise nicht damit assoziieren. Mhm. Da schaut man dann gerne in entferntere Weltgegenden. Und das wäre vielleicht eine pointierte These. Da ist mein Eindruck manchmal, dass wir da unfreiwillig damit exotisieren. Mhm. Also man schaut lieber auf das in Anführungszeichen ganz andere als auf das, was der polnische Kunsthistoriker Piotr Piotrowski das Nahe andere nannte. Und vielleicht liegt das daran, dass es dort eben nicht mehr so einfach ist mit unseren Kategorien und mit unseren Zuschreibungen. Und deswegen wäre mein Plädoyer, sich eben vertieft mit Osteuropa auseinanderzusetzen, ein bisschen wegzukommen von dieser Negativfixierung, die Sie eingangs erwähnt hatten, und sich auch mal wirklich mit den Geschichten und mit den realen, konkreten, empirischen Verhältnissen vor Ort zu beschäftigen. Ich glaube, da kann man in Deutschland noch eine ganze Menge aufholen und eine ganze Menge lernen.
Das glaube ich in der Tat auch. Habe ich Sie also richtig verstanden, dass unser Blick in den Osten von so vielen blinden Flecken auch betrübt ist, weil uns die Erklärungsmuster und die Deutungsmuster fehlen, beziehungsweise die wir haben, sind wie so Schablonen, die aber auf Osteuropa nicht draufpassen.
Ja, würde ich so unterschreiben. Man sieht das ja recht deutlich. Wo kommt die dominante Diskursproduktion her?
Aus den USA.
Die kommt weiterhin aus den USA. Die Terminologien, auch teils die Methoden, die werden sehr häufig fast eins zu eins hier übernommen. Und dann versucht man, die auf eben Realitäten anzuwenden, die aber eben doch sehr verschieden sind von den soziokulturellen Realitäten in den USA. Insofern haben wir es hier auch, glaube ich, wirklich mit einem Machtphänomen zu tun. Also unsere Diskursproduktion folgt der Spur der geopolitischen Macht, des Geldes letzten Endes. Und auch da wäre mein Plädoyer, naja, jetzt schaut doch mal in diejenigen Gegenden, die nicht diese geopolitische Macht haben, was dort gedacht, was dort produziert wird, auch vor dem Hintergrund, dass es vielleicht einfach interessante Zwischentöne sein könnten, die man von dort vernimmt, statt eben immer auf die Ivy League-Universitäten in den USA zu schauen, die im Verbund mit der amerikanischen Kulturindustrie einfach eine wahnsinnige Diskursmacht haben.
Sie sprachen eben von den Geschichten dort. Das ist mir aufgefallen. Es geht Ihnen also nicht nur sozusagen um das trockene Wissen von Geschichte, von der Historie, sondern von den Geschichten, die dort erzählt werden. Also verstehe ich das so, auch von den Büchern, die dort geschrieben werden, von den Liedern, die dort gesungen werden und von all dem, was man sozusagen Kultur nennt. Und ich wage jetzt mal die Behauptung, dass, wir haben es eben angesprochen, die angloamerikanische Kultur, aber auch die italienische, die französische, auch die spanische hierzulande deutlich bekannter sind und sich auch gar nicht fremd einfühlen. Man kennt die Musik, man kennt das Essen. Warum gilt das für diese Kultur, also die Musik, die Literatur, den Film, die Kunst aus diesen östlichen Staaten nicht? Ist der eiserne Vorhang nie gefallen?
Man könnte, glaube ich, schon sagen, dass der eiserne Vorhang zumindest in manchen Köpfen immer noch fortbesteht. Es gibt interessante Texte aus der Kunstgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich mit der polnischen Kunst auseinandersetzen und feststellen, dass sich diese Kunst quasi nicht zur Projektion und nicht zum Exotisieren eignet.
Okay, also, weil es doch so nah ist?
Genau.
Okay.
Genau. Also es ist irgendwie nicht ganz weit weg, sodass man wie zum Beispiel um 1900 gab es diese große Begeisterung für japanische Kunst, Japonismus. Da konnte man eben, weil es so weit entfernt war, wunderbar alles Mögliche reinprojizieren.
Ich habe sofort das Bild Die Welle vor Augen.
Zum Beispiel, genau. Der Vincent van Gogh, der sich sozusagen japonisierend darstellt.
Ja.
Und das hat eben mit Osteuropa und gerade mit Mittelosteuropa nur bedingt funktioniert. Es waren auch Künstler, die zum Beispiel in der Wiener Sezession mitorganisiert waren. Und insofern glaube ich, es gibt auf der einen Seite so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass man zum Beispiel polnische Literaten auch hier liest, dass die auf dem Markt erhältlich sind. Da wird aber ist ganz selten quasi die Geschichte thematisiert, die sozusagen die Identität thematisiert. Während wenn man dann ein bisschen weiter in den Osten schaut, da wird es dann schon ziemlich dünn. Also wenn ich heute auf der Straße Menschen fragen würde, nenne mir 5 zeitgenössische litauische Maler oder litauische Maler der Moderne, dann würde ich wahrscheinlich sehr wenige Antworten bekommen. Und das meine ich, dass da gibt es einfach noch wahnsinnig viel zu entdecken.
Aber das ist ja total tragisch, denn das bedeutet ja, die sind uns irgendwie fremd, weil wir all das eben nicht wissen. Und gleichzeitig sind sie aber so ähnlich, dass niemand den Versuch unternimmt oder die allermeisten nicht den Versuch unternehmen, sie kennenzulernen.
Ja, das kann man pointiert, könnte man das so formulieren. Ja, ja, das ist so.
Wir haben darüber gesprochen, dass die Schablonen, die wir eben hier bereithalten, um gesellschaftliche, um kulturelle, um soziale Phänomene zu erklären, für diese Staaten in Osteuropa nicht funktionieren, weil es dort eben diese Phänomene gibt, über die wir akademisch und theoretisch so ein bisschen sprechen, wie Multiethnizität, Migration, auch Multireligiosität, die Frage nach Identität. Das tun wir alles vor allem, seit die Migration nach Deutschland zugenommen hat.
Ja, genau.
Warum fangen wir nicht an, mehr über diese Phänomene in Osteuropa zu sprechen und dorthin zu schauen, weil die ja mit all diesen Dingen schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten sich beschäftigen?
Ja, absolut. Also, ich finde, das muss man wirklich verstärkt tun. Also, es ist hierzulande kaum bekannt, dass in Polen etwa 1 Million ukrainische Flüchtlinge zurzeit sind. Die werden zwar von der Regierung, habe ich noch ganz raffiniert, erst als Arbeitsmigranten eingestuft, aber das sind de facto Kriegsflüchtlinge, die jetzt dort sind. Und insofern könnte man wirklich mal quasi einen Perspektivwechsel vornehmen und sich fragen, was können wir in Anführungszeichen in Westeuropa denn eigentlich von Osteuropa lernen. Also meine Wahrnehmung ist, dass wir eigentlich sehr stark davon ausgehen, Westeuropa habe diesen Gegenden, den postsowjetischen Staaten, eben etwas zu geben, das man dort auch möglichst annehmen sollte und aufnehmen sollte. Aber ich würde gerne den Blick mal umkehren.
So ein bisschen Überheblichkeit.
Ja, ja. Also selbst wenn ich voll und ganz hinter den Inhalten stehe und hinter dem, was dann vermittelt werden soll, braucht es immer eine Gegenseitigkeit. Mhm. Und ich glaube, gerade was so Migrationsgeschichten, was Multiethnizität betrifft, auch was Sprachvielfalt betrifft, gibt es einfach sehr reiche Erfahrungen in Osteuropa. Da könnte man heute beispielsweise mal wieder Czesław Miłosz lesen, polnischer Literatur-Nobelpreisträger, der in den 60er Jahren seine Autobiografie, seine Memoiren veröffentlicht hat, in denen er eigentlich genau über das schreibt, wie herausfordernd es für ihn als Osteuropäer immer war, in so einer hybriden Zeit wie dem frühen 20. Jahrhundert aufzuwachsen, wo man nie so richtig wusste, zu welchem Staat gehört man,
ja,
welche
genau
Sprache
heute
spricht man. Genau. Und das kommt heute alles wieder.
Also dieser Bedeutungsverlust, die Frage, was ist eigentlich noch sinnstiftend und was eint uns bei all den vielen, vielen Unterschieden, auf die wir uns in letzter Zeit so stark fokussieren.
Ja, ja. Das ist interessant, dass Sie das aufbringen. Bei Miłosz, ich erinnere mich gerade, seine Memoiren enden, glaube ich, mit dem Satz, dass am Ende die Liebe zähle. Also, es ist sehr interessant, dass er durchschreitet so dieses blutige und chaotische 20. Jahrhundert. Eben, er widmet sich den jüdischen Identitäten im osteuropäischen Raum, den polnischen Identitäten, dem Nationalismus, dem Sozialismus. Er ist eigentlich von allen Systemen enttäuscht. Und es ist ja auch so, alle politischen Systeme und Ideen werden uns immer enttäuschen. Da gibt es keine Lösung, es gibt kein Paradies, es gibt es nicht. Und insofern landet er ganz am Ende dann bei der Liebe.
Das ist so witzig, weil ich hatte zuletzt Mithu Sanyal hier zu Gast. Wir haben über Identitätspolitik gesprochen und darüber, dass wir vor lauter Diskurs über Unterschiedlichkeiten und Differenzen gar nicht mehr gucken, dass wir Menschen eigentlich viel mehr gemeinsam haben, ja, als wirklich Trennendes.
Ja.
Und ich habe sie dann gefragt, was ist denn dieses Gemeinsame? Also was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Worüber Judith Butler ja sagt, es sei die Verletzlichkeit des Menschen, sagte Mithu Sanyal, na, es ist die Liebe. Also ja, das ist ja witzig, ja, die gleiche Antwort.
Ich glaube, ja, ist interessant, muss ich hier mal sagen, ja, dass sie da mit Czesław Miłosz quasi auf einer Linie ist. Ich glaube, man kann auch von Osteuropa lernen, dass Identität eben nie etwas Eindimensionales ist.
Ich meine, das wäre schön, wenn das man in Deutschland lernen könnte. Ja.
Genau. Also das sehen wir ja gerade. Also man assoziiert jetzt Polen mit so einem reaktionären Katholizismus. Ja. Ja. Das ist das, was im Vordergrund der Berichterstattung steht. Man assoziiert aber mit Polen viel weniger diese unglaublich starke auch Zivilgesellschaft, die Proteste, die Lichterkettenproteste, die organisiert werden, die Demonstrationen, die ständig stattfinden. Das ist einmal in den Medien, dann geht's wieder raus. Also auch diese unglaubliche reiche Kultur Polen ist es gelungen, durch die härtesten Zeiten hindurch wirklich nobelpreiswürdige Literatur hervorzubringen, Untergrundtheater im Zweiten Weltkrieg zu entwickeln, die Solidarność-Bewegung, die überhaupt erst das Ende quasi der Sowjetunion herbeigeführt hat. All das, darauf muss man verweisen, statt sich in dieser Negativkritik zu erschöpfen und daraus eben ableiten, dass Identität immer etwas Multidimensionales ist. Also ich finde, genau wie Sie gesagt haben, wir sprechen heute mit Blick auf Identität über das, was Menschen voneinander unterscheidet. Aber eben Identität bedeutet ja, also ganz mathematisch gedacht, eine Beziehung in einer Hinsicht, und zwar eine Gleichheitsbeziehung. Das heißt, Menschen können in einer Beziehung gleich sein, aber in 567 anderen Beziehungen verschieden und in 367 Beziehungen dann wiederum gleich. Und das müssen wir relationieren. Und das habe ich in Osteuropa gelernt, als ich nach Abchasien gereist bin, als ich dort Projekte durchgeführt habe. Also die sind auf der einen Seite Abchasen, auf der anderen Seite haben sie russische Pässe. Manche orientieren sich nach Europa, sind aber kulturell eher Russland verbunden. Es ist immens komplex.
Das wäre sehr schön, wenn wir uns in Deutschland diese Komplexität mal anschauen und fragen, wieso wir die eigentlich nicht hinbekommen. Also ich bin jetzt 31 Jahre und seit 31 Jahren versuche ich zu erklären, dass es durchaus geht, Deutsch und Türkisch sich zu fühlen. Und das kriegen 90% der Menschen nicht zusammen.
Ja.
Und dieses Aushalten von scheinbaren Paradoxien oder das Aushalten von Gegensätzlichkeiten kann natürlich auch, das wäre jetzt so meine Vermutung, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, zu einer großen gesamtgesellschaftlichen Resilienz auch führen, oder?
Ja, absolut. Also bei diesen, sagen wir, vielfältigen, multiplen Identitäten ist es ja so, das ist ganz schlicht Empirie, das ist so. Auch die deutsche Geschichte ist ja immens komplex. Da liegen Welten zwischen einem Goethe auf der einen Seite und Schiller auf der anderen Seite. Allein da haben wir schon eine wahnsinnige Komplexität.
Zeitgenossen,
die zusammen gearbeitet haben.
Mit Hugo von Hofmannsthal etc. wollen wir gar nicht erst anfangen.
Ja, oder schauen wir auf den Marxismus. Ja. Ich meine, also auch das kam aus Deutschland. Und also insofern, selbst diese vermeintlich homogenen Gebilde sind intern so ausdifferenziert, so komplex, dass man die eigentlich nur gewaltsam nicht homogenisieren kann. Dass das, was die AfD heute macht, die AfD beruft sich auf die deutsche Romantik als die Ära, wo die deutsche Seele zu sich selbst fand und blendet dafür einfach die Frühromantik aus, die total divers, komplex, widersprüchlich, transkulturell war. Ja, also Identitäten zu purifizieren, das ist immer ein Akt der Gewalt.
Ja.
Und mit Blick auf Osteuropa, ich habe viel in der Republik Moldau gearbeitet, habe da unterrichtet, wir haben studentische Kooperationsprojekte durchgeführt. Da sieht man zum Beispiel, wie um 1900 die Hauptstadt Chisinau eine große jüdische Bevölkerung hat, wie da Deutsche gelebt haben, wie das so ein Hub zwischen eben Russland und Westeuropa war. Und ich glaube, solange diese Vielfalt nicht von Demagogen instrumentalisiert wird, geht das relativ einfach vonstatten. Mhm. Mhm. Auch die Deutschen, die im 19. Jahrhundert auf dem Gebiet der heutigen Ukraine lebten, die sogenannten Bessarabiendeutschen, das waren wirklich Parallelgesellschaften. Also das, was man heute zum Beispiel türkischen Mitbürgern mal vorwirft, das ist eine Parallelgesellschaft. Das haben die Deutschen im 19. Jahrhundert im damaligen russischen Zarenreich genauso gemacht. Nicht? Die waren in sich organisiert, haben Deutsch gesprochen, haben ein bisschen so die Verkehrssprache noch erlernt. Und das ging aber, ja, das ist absolut möglich, solange nicht eine Machtinstanz kommt und beginnt, die einen Identitäten gegen die anderen auszuspielen.
Und Hierarchien aufzubauen.
Genau, genau. Mhm. Und das wäre etwas, das hat in Osteuropa in weiten Teilen über weite Zeitstrecken eigentlich ganz gut funktioniert. 16., 17. Jahrhundert in Polen. Daran könnte man heute erinnern. Das war eine Ära der religiösen Toleranz. Absolut fortschrittlich. Da gab es ja wirklich Toleranzedikte mit Blick auf die jüdische Bevölkerung. Da gab es, ich weiß nicht, wie es offiziell hieß, aber so eine Art Judenreichstag, glaube ich, könnte man das bezeichnen. Also wie auch eine politische Versammlung von auf polnischem Gebiet lebenden Juden. Polen war ein Ort, wo die verfolgten Protestanten hingeflohen sind, ja, weil es damals einfach Religionsfreiheit gab, relative zumindest. Und das ist polnische Geschichte. Daran müssen wir heute erinnern. Also wenn heute ein polnischer Nationalist sagt, Polen ist katholisch,
dann hat er keine Ahnung von seinem eigenen
Dann
Land.
Dann blendet er die eigene Geschichte aus. Und das möchte ich jetzt nicht als Deutschstämmiger sagen und mich da in die Position bringen, Polen zu sagen, was sie über ihre Geschichten wissen müssen und sollen. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich möchte immer wieder daran erinnern, wie ich auch eben an die Geschichte meines, in Anführungszeichen, Landes erinnere und sage, hey, da gibt es eine gewaltige Vielfalt, gerade zum Beispiel in der Romantik. Und da kann man heute daran erinnern, statt eben auf diese, auf die Nationalismen und auf den Chauvinismus und den Rekassismus zu fokussieren.
Immer vor allem auch auf den Regierungsapparat.
Ja,
also
genau.
Das kenne ich auch wieder aus der Türkei, dass ein gesamter Staat immer mit seiner Regierung und nur mit seiner Regierung identifiziert wird und darauf auch reduziert wird.
Genau.
Und genau das Gleiche machen wir mit Ungarn und Orban. Genau das Gleiche machen wir mit Polen. Genau das Gleiche machen wir mit der Ukraine und so weiter.
Ja, es gibt diese Tendenz, absolut. Und da übersieht man eben, wie immens schwierig es in manchen osteuropäischen Gebieten ist, überhaupt politisch tätig zu sein und sich zu engagieren. Ich meine, Deutschland einfach sehr lange in einer sehr komfortablen Situation. Man lebt, man lobt die eigene Demokratie. Aber ich meine, wir hatten hier einen Marshallplan. Und drüben hatten sie Stalin und die Sowjetunion und dann eben diese chaotische Umbruchsphase nach 1990. Wenn ich meine Kollegen in der Republik Moldau anschaue, Kunstaktivisten, eine wunderbare Künstlergruppe, die heißt Oberlicht. Und die organisieren einfach wahnsinnig viele tolle Veranstaltungen. Geht es um die Stärkung der Zivilgesellschaft. Da geht es um die Rückeroberung des öffentlichen Raumes, der dann in den 90er Jahren raubtierkapitalisiert wurde. Also die sind wahnsinnig engagiert und die kämpfen gegen ganz andere Widerstände als in dieser posthistorischen
BRD. Das ist ein ganz anderer wacher Geist zum Teil, weil natürlich, es ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wer satt ist, wird auch ein bisschen müde.
Ja, das hat man in Deutschland ein bisschen mehr. Ich habe vor kurzem ein Essay darüber geschrieben, wie ich so in den 90er Jahren eben, sag mal, in dieser posthistorischen süddeutschen Wohlstandsbubble eigentlich groß wurde. Und ich hatte noch Glück, weil ich war Heavy-Metal-Fan und hatte dadurch immer so ein gewisses apokalyptisches Grundrauschen. Also als Mettler ist man immer, lebt man so in der Gewissheit, dass die künftigen Krisen immer schon vor der Tür stehen und bald anklopfen. Aber eben, das war so eine, wirklich so eine posthistorisch satte Zeit, 1990er Jahre. Mhm. Auch entspannter, identitätspolitisch, viel entspannter, das war noch positiv, wo es dann auch Tic-Tac-Toe, quasi das war so, Multikulti, hatte irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass da im Pop verschiedene Identitäten, Hautfarben zu sehen waren. Das wurde noch nicht so essentialisiert, wie das heute wieder funktioniert. Aber wie gesagt, die Widerstände gleichzeitig, oder hat man in Polen den Balcerowicz-Plan gehabt, eine gewaltige neoliberale Reform, die das ganze Land über Nacht umgekrempelt hat. Das waren unglaubliche Härten, mit denen die Menschen da klarkommen mussten. Und ich glaube, da muss man sich mal wieder ein bisschen reindenken und reinfühlen, statt eben aus dieser komfortablen Situation, lange Zeit auch einfach unter, so protegiert von den Amerikanern, ein bisschen gepäppelt im Zentrum Europas, da diese so ein bisschen so eine moralisierende Position einzunehmen. Das kommt nicht gut an. Ja, das kommt in Osteuropa nicht gut an. Es kommt vor allem in Polen nicht gut an.
Und es ist, und das vielleicht zum Abschluss, ja auch für Deutschland ein Verlust. Zu sagen, man hat diesen Schatz von Kultur, von Wissen, von jahrhundertealten Traditionen und auch Wissen über genau die Konfliktlinien, über die wir gerade hier in Deutschland sprechen. Und da nicht hinzugucken, ist eben eine Verschwendung.
Genau.
Vielen Dank, lieber Jörg Scheller, für dieses wunderbare Plädoyer von Osteuropa zu lernen. Schön, dass Sie machen Tag waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan.